Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
Und wir haben heute auch wieder einen spannenden Talkgast, und zwar ist es Dagmar Freitag. Sie ist Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag. Herzlich willkommen, Frau Freitag.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen.
Zur aktuellen größten Herausforderung im Sport gleich mehr. Erstmal zurück zu Jochen. Lieber Jochen, was beschäftigt dich heute und wie sehen denn die aktuellen RKI-Zahlen aus?
Ja, die RKI-Zahlen. Heute Morgen meldete das Robert-Koch-Institut 11.169 neue Infektionen. Das sind 305 mehr als vor einer Woche. Aber insgesamt, wenn man das ganze Wochenende betrachtet, dann sind es wiederum 2094 weniger. Also was man auf jeden Fall nicht feststellen kann, ist ein Anstieg. Und so vom Gefühl, auch was wir im Klinikum haben, nimmt es vielleicht so ein bisschen den Druck raus im Moment. Am Essener Uniklinikum behandeln wir aktuell 116. Wir waren ja schon bei fast 140. Aber immerhin, und das drückt dieses Krankheitsbild aus, immer noch 40 Patienten stationär, 40 Patienten intensiv. Und was auch ganz massiv natürlich das Problem ausdrückt, das ist, dass wir über das Wochenende 13 verstorbene Patienten hatten im Zusammenhang mit Covid-19. Also man sieht genau das, was man eigentlich aus dem Frühjahr kannte. Zuerst die Zunahme von, ja, ich nenne es einmal normalstationären Patienten, dann Intensivstationen und dann Zunahme vor allem der älteren Patienten. Und das, was mich in dem Zusammenhang natürlich beschäftigt, das ist auch weiterhin der Verbreitungsmodus von diesem Virus.
Ist denn dieser Modus, von dem du sprichst, die Verbreitung, ist es denn anders als bei einer normalen Grippe?
Ja, das Problem ist ja, dass viele Menschen mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert sind, ohne es zu wissen. Und die bewegen sich normal, wenn dann nicht diese ganzen Maßnahmen eingehalten werden. Das ist das Heimtückische. Wenn jemand jetzt eine Infektionskrankheit hat, die ihn gleich ins Bett bringt, weil man einfach total krank ist, dann ist wiederum diese uferlose Ausbreitung nicht so stark. Und das ist das, was uns jetzt umtreibt. Ne? Man fühlt sich auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite riskiert man natürlich Erkrankungen von anderen und da wieder ganz besonders von der älteren Bevölkerung.
Was ich immer wieder erfahre, ist, dass Leute mich fragen, ist es denn wirklich so schlimm? Gibt es überhaupt Covid-19? Und da frage ich mich, wie kommt das, dass das immer noch angezweifelt wird? Das ist unglaublich, oder?
Ja, es ist unglaublich. Ich weiß es auch nicht genau, aber manchmal verdrängt man ja auch was. Und ich glaube, wenn man dann selbst den einen oder anderen in dem Bekanntenkreis sieht, im Freundschaftskreis, in der Familie vielleicht, dann nähert sich das. Also so Krebserkrankungen kennen ja ganz viele, weil irgendeiner aus dem Umkreis von einem selbst schon eine Krebserkrankung hat oder auch man selbst. Und mit Covid ist es natürlich noch nicht so weit, aber trotzdem, wir müssen vor Augen halten, in Deutschland über 1 Million Infizierte und was jetzt eben kommt, die Zunahme der im hohen Alter Verstorbenen, vor allem im hohen Alter. Ja, und da kennen auch viele nicht die einzelnen Todesverläufe. Ja, das ist oftmals aus dem Bekanntenkreis, wenn dann einer 40 oder 50 ist, dann macht das mehr Aufsehen.
Und zu Weihnachten und Silvester könnte es, sind Lockerungen angedacht, Auflagen gibt es weiterhin. Wie siehst du das?
Ja, das Problem, das ich da sehe, ist, wir haben ja im Frühjahr sehr schnell alle ausgerufen, dass man die Großeltern schützt. Und das war ja noch aus der Alltagssituation heraus. Jetzt kommt das emotionalste Fest und diese 2, 3 Festtage. Ich glaube, da muss man in der Familie sehr, sehr genau besprechen, was man will, wie man es will, was die älteren Herrschaften sagen, wie wichtig ihnen das ist. Ich glaube, das kann man nicht nur behördlich verfügen. Also vor dem Hintergrund, da ist ein Dilemma. Was ich anders sehe, ist Silvester. Ich sehe Silvester nicht als Notwendigkeit, dass man dafür diese Maßnahmen lockert. Das ist das, was man dann irgendwann später wieder dafür zahlen muss. Wenn ich mir das alles vor Augen führe, dann sprechen wir auf der einen Seite viel über medizinische Gesundheit, aber auch Das ist ja gerade so ein Thema gewesen über soziale Gesundheit. Und da sind wir natürlich mittendrin auch im Berufsleben. Und was uns dann immer umtreibt, ist der Wunsch nach Homeoffice-Arbeit. Wie ist da dein Eindruck im Moment? Gibt es da was Neues?
Tja, es ist jetzt letzte Woche durchgekommen, dass neu ist, dass sich das Finanzamt jetzt auch am Homeoffice beteiligen wird. Es wird eine Pauschale geben. Künftig soll jeder 5 € am Tag absetzen können, höchstens 500 oder beziehungsweise 600 € im Jahr. Und sehr spannend finde ich auch eine neue Studie Social Health at Work von der Barmer Krankenkasse. Ein Ergebnis: mobiles Arbeiten ist Neuland. Deshalb müssen Chefs ihre Mitarbeiter unterstützen, damit sie von zu Hause produktiv arbeiten. Wichtig: trotz Distanz sollte sich jeder Einzelne weiterhin als Teil des Teams fühlen.
Was ist deine wichtigste Botschaft da, wenn du das alles hörst?
Ich habe mich mit dem Barmer-Chef Christoph Straub, Professor Christoph Straub, unterhalten. Und seine Message ist: mobiles und flexibles Arbeiten ist weder gut noch schlecht, schwarz oder weiß. Was zählt ist, wie Chefs damit umgehen. Beispiel: Arbeitszufriedenheit und die Kündigungsbereitschaft von Mitarbeitern. Beide Themen sind abhängig davon, wie gut Chefinnen und Chefs aus der Ferne führen können. Das Thema Homeoffice lässt sich aktiv gestalten und es muss aktiv gestaltet werden. Und wenn man das mal ein bisschen plakativ ausdrückt: Führungskräfte brauchen dringend eine Art Homeoffice-Führerschein. Man sollte die neue Welt sportlich sehen, womit wir dann wiederum bei unserer heutigen Expertin sind. Nochmals herzlich willkommen, Frau Dagmar Freitag. Das war doch ein schöner Cliffhanger, hätte ich was gesagt dann halt, ne? Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Sie lachen, Sie schmunzeln. Wie sind denn Ihre Erfahrungen beim Thema Homeoffice?
Ja, wahrscheinlich mache ich vergleichbare Erfahrungen wie Millionen Menschen in unserem Land und vermutlich auch weltweit. Ich sitze mehr. Das ist ein sehr unerfreulicher Nebeneffekt. Ich kann Ihnen ein ganz banales Beispiel geben. Wenn ich in Berlin bin, habe ich normalerweise Arbeitsgruppensitzungen, Ausschusssitzungen. Da rennt man von Liegenschaft zu Liegenschaft. Ich komme an guten Tagen auf 10.000 Schritte, auch an einem Bürotag. Das ist im Moment vorbei. Ich sitze nur noch und mache solche Meetings, wie wir es im Moment auch machen. Also unter dem rein gesundheitlichen Aspekt ist es für mich jedenfalls nicht gut. Aber immerhin habe ich im Büro einen Schreibtisch, den ich hochfahren kann. Das heißt, ich kann auch mal stehen bei diesen Konferenzen.
Das ist doch schon mal ein kleiner Vorteil. Wie sehen Sie denn als Vorsitzender des Sportausschusses die aktuelle Lage im Sport? Letzte Woche gab es auch eine Meldung, die Profiligen bekommen 200 Millionen Hilfe, Soforthilfe. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr.
Die Lage ist schwierig, das ist überhaupt keine Frage. Aber mir ist immer die Botschaft ganz wichtig, dass diese Lage nicht hoffnungslos ist. Dafür ist der Sport in seiner Struktur, auch mit dem Willen, etwas bewegen zu wollen, viel zu gut aufgestellt und viel zu stark. Also diese gute Botschaft, die ist mir einfach ganz wichtig. Und die soll auch den Ehrenamtlichen Mut machen, die im Moment in den Vereinen vor Ort den Betrieb doch irgendwie am Laufen halten. Wenn auch nicht so, wie wir es alle kennen, wie wir es gewohnt sind und wie wir es lieben. Aber wenn Sie sehen, mit welcher Kreativität gerade an der Basis gearbeitet wird, dann sage ich, liebe Leute, bleibt in euren Vereinen, auch wenn im Moment ein Schmalspurangebot nur da ist. Verlasst den Verein nicht, es kommen bessere Zeiten. Und ich hoffe, Herr Professor Werner, da sind wir einig, dass wir durchaus mit einer gewissen Hoffnung in das Jahr 2021 blicken dürfen.
Also ich glaube, Frau Freitag, das Thema ist, die Hoffnung, denke ich, ist berechtigt. Es wird in einem Jahr anders aussehen. Wir dürfen die Ziele nicht zu hoch hängen. Was für mich gerade sehr wichtig war, dass Sie die Ehrenamtlichen ansprachen, weil die decken ja unglaublich viel ab. Und dann denke ich, manche von denen sind in Zeitarbeit, manche in Kurzarbeit, manche haben vielleicht auch ihren Arbeitsplatz verloren. Also was man vielleicht auch überlegen muss, ist, wie kann man die Ehrenamtlichen weiter trotz dieser Durststrecke in dieser so wichtigen Funktion erhalten? Ne? Denn ich habe einen riesen Respekt vor denen, was sie alles leisten.
Ja, also diesen Respekt teilen wir. Der Landessportbund in Nordrhein-Westfalen beispielsweise macht genau das, was Sie auch gerade gefordert haben. Die Anerkennung einfordern, Mut machen, Kampagnen entwickeln Und ich glaube, unsere Landessportbünde in den 16 Bundesländern sind auch insgesamt ganz gut aufgestellt. Die unterstützen, wenn es darum geht, Anträge für finanzielle Hilfen zu stellen. Sie wissen ja, die Breitensportvereine stellen ihre Anträge bei den Bundesländern und für den Spitzensport sind wir in Berlin nun mal zuständig. Deshalb machen wir dieses 200-Millionen-Programm, was Sie auch eben erwähnt haben.
Sie waren ja nicht glücklich mit dem zweiten Lockdown, habe ich gelesen. Ihre Begründung, Ihnen ist keine Veranstaltung bekannt, die sich zu einem Hotspot entwickelt haben. Warum wird der Sport so wenig gehört?
Ach, ich glaube nicht, dass er zu wenig gehört wird. Aber Sie müssen natürlich auch diese unfassbare Gratwanderung sehen. Die Politik, egal ob Bundeskanzlerin oder Ministerpräsidenten, im Moment machen müssen. Herr Professor Werner hat es ja eingangs angesprochen, den Druck rausnehmen. Und das muss das gemeinsame Ziel sein. Auf der einen Seite hätte ich mir gewünscht, dass viele kreativ entwickelte und auch funktionierende Hygienekonzepte vielleicht etwas mehr Berücksichtigung gefunden hätten. Das ein oder andere hätte man vielleicht anders machen können. Aber unterm Strich ist auch für mich völlig klar, es ist eine Kraftanstrengung der gesamten Gesellschaft, die jetzt erforderlich ist. Und da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Und deshalb bleibe ich dabei. Es kommen auch für den Sport wieder bessere Zeiten, für den Spitzensport genau wie für den Breitensport. Und wenn wir uns gemeinsam daran orientieren, werden wir die nächsten Monate überstehen. Am Geld wird es nicht scheitern, weder auf Landes- noch auf Bundesebene.
Welche Sportarten schlagen sich denn jetzt gerade besonders tapfer? Gibt es da jetzt Beispiele, wo Sie sagen, wow, Respekt?
Ach, ich glaube, da kann man schlecht Unterschiede machen. Es ist ein Riesenunterschied, ob Sie über eine Wintersportart, über eine Mannschaftssportart, über eine Sommersportart sprechen. All diejenigen haben eigene individuelle Konzepte entwickelt. Und da bin ich einfach dankbar für, dass man zeigt, wir versuchen, das gemeinsam hinzubekommen.
Hat denn die Olympia-Absage zu einem Schockzustand geführt?
Also ich glaube, bei vielen Aktiven ja. Und das sind ja auch die eigentlich Leidtragenden. Sie müssen wissen, da waren Aktive bei, die schon erstmalig in ihrem Leben die Qualifikationsleistung erbracht hatten. Die waren sich sicher, ich kann teilnehmen. Wir haben andere Athletinnen und Athleten gehabt, die gesagt haben, das sind meine letzten Olympischen Spiele, danach gehe ich ins Berufsleben, danach kommt Familienplanung vielleicht auch in den Sinn. Und plötzlich verschiebt sich das alles um ein Jahr. Da sind echte Lebensträume zerplatzt. Da sind Planungen umgeworfen worden. Also ich habe einen ganz hohen Respekt vor diesen Top-Athleten, die das auch mental und psychisch bewältigen mussten. Und ich weiß, wie sehr diejenigen jetzt hoffen, dass Tokio 2021 stattfindet. Aber unter welchen Bedingungen, das weiß ja auch noch niemand von uns.
Sehen Sie denn, dass der Fußball immer bevorzugt wird gegenüber den anderen Sportarten oder ist das einigermaßen fair? Gibt es da Fair Play?
Ja, wissen Sie, der Fußball hat es in mancher Hinsicht einfacher. Er ist einfach erstmal die Sportart, die mit Abstand am breitesten aufgestellt ist. Nicht nur in Deutschland übrigens, im Prinzip weltweit. Das ist schon mal eine Lobby an sich. Und der Fußball, insbesondere die Deutsche Fußballliga, also die DFL, hat auch die finanziellen Mittel gehabt, um als Erste mit einem richtigen Hygienekonzept auf wissenschaftlicher Basis an den Start zu gehen. Das konnten Verbände wie oder auch Ligen wie im Eishockey, im Handball, im Volleyball, das fällt denen schwerer, das konnten die so nicht, weil die finanziellen Ressourcen natürlich in dem Maße nicht da sind. Aber auch die haben im Übrigen ja nachgezogen mittlerweile.
Frau Freitag, was mir wirklich am Herzen liegt, das ist das Thema Sport bei den Kindern und Jugendlichen. Und dann haben wir die ganze Situation in der Schule mit all den Schwierigkeiten und Auflagen. Und für die Kinder fällt vielleicht dann der Sport, das Sporttraining aus nachmittags. Die Gefahr, dass die mit ihrem Smartphone da sitzen bleiben und sich nicht mehr bewegen und so. Gibt es bei Ihnen in all Ihren Überlegungen auch Überlappung mit dem Schulsystem?
Also sagen wir mal so, ich bin gelernte Lehrerin. Ich habe mal Anglistik und Sportwissenschaften studiert. Ich kenne also die Problematik auch aus eigener Anschauung. Und auch wenn es bei mir schon ziemlich lange her ist, ich erinnere mich gut an die Zeit, dass ich schon Schülerinnen und Schüler in der Realschule hatte, die ich beim Handstand nicht halten konnte als Hilfestellung, weil diese Kinder so schwer waren, dass ich es jedenfalls nicht geschafft habe. Also das ist ja eine Entwicklung, die wir ohnehin über Jahre haben, dass sich Kinder zu wenig bewegen. Und natürlich ist das in Zeiten von iPads, sonstigen mobilen Geräten, Mobilphones, ist das natürlich ein Thema, dass die zunehmend, also bestenfalls den Daumen bewegen und nicht mehr den ganzen Körper. Aber Sie wissen natürlich auch, für den Schulsport sind die Kultusministerien in den Ländern zuständig. Aber wir sind natürlich mit denen zumindest im Gesprächskontakt.
Sehen Sie denn, dass es, oder Sie sagen, Geld ist viel da oder viel vorhanden? Glauben Sie, dass es trotzdem Pleiten auch geben wird, gerade in den Profiligen, die ja doch von Zuschauern und von Sponsoren sehr abhängig sind?
Naja, also ich habe gerade gesagt, am Geld von staatlicher Seite jedenfalls wird es nicht scheitern. Da sind sowohl die Landesregierung als auch die Bundesregierung und die jeweiligen Parlamente, die die Mittel erstmal beschlossen haben, ganz eng an der Seite des Sports, auch im Übrigen für 2021. Aber natürlich wissen wir, dass es auch Vereine in den Profiligen gab oder gibt, die auch vorher schon am Existenzminimum längst geschrammt sind. Und wenn die jetzt noch weiter in die Miesen rücken, also wir werden keine Vereine retten können und wollen, die ohnehin nicht überlebt hätten. Das gilt übrigens für jedes Unternehmen in diesem Land auch. Also ein bisschen Chancengleichheit und Fairness muss bei der Verteilung von Steuermitteln schon gewährleistet sein.
Welche Sportart wird es besonders treffen?
Ich glaube, Eishockey ist die Liga, die wohl die meisten Probleme hat. Keine Liga ist so sehr auf Einnahmen durch viele Zuschauer angewiesen. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich komme aus Iserlohn, hier spielen die Iserlohn Roosters. Das ist der sportliche Leuchtturm hier in der gesamten Region. Und ich weiß, was in der Halle los ist, wenn die vor vollbesetzter Halle ihr Heimspiel machen. Und wenn das nicht mehr stattfinden kann, ist das natürlich ein Problem. Also die Eishockey-Liga ist diejenige, die es wahrscheinlich am schwersten hat im Moment. Aber auch die werden wir nicht alleine lassen.
Okay. Ja, das ist bei der nächsten Frage, bei den Lichtblicken. Gibt es noch weitere Lichtblicke irgendwo, die Sie sehen?
Ja, ich gehöre immer zu denen, die versuchen, auch etwas Positives zu sehen. Ich habe zum Beispiel gesehen, nicht nur in meiner Heimatstadt, sondern auch, weil ich natürlich auch selbst online viel unterwegs bin, wie viel Kreativität Vereine entwickelt haben, um Alternativangebote zu schaffen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass von dieser Kreativität auch vieles mit ins Jahr 2021 und die folgenden Jahre übernommen werden wird, wenn das normale Sporttreiben hoffentlich irgendwann wieder möglich sein wird. Also wir werden aus dieser Krise auch Erfahrungen mitnehmen, die dann auch für neue Mitglieder in den Vereinen durchaus von Interesse sein können. Denn das ist das Entscheidende, dass es gelingt, wenn die Pandemie zumindest so weit im Griff ist, dass wir wieder zu einem einigermaßen normalen Leben zurückkehren können, dass die Vereine dann auch wieder neue Mitglieder gewinnen können. Das ist das ganz Entscheidende.
Also die Pandemie als Beschleuniger für Kreativität und Innovation.
Ja, wenn man es so positiv formulieren will, würde ich sagen, machen wir. Denn positive Nachrichten gehören auch dazu. Es nützt uns nichts, wenn wir jetzt nur noch sagen, wie furchtbar das alles wird, dass Sport Deutschland nächstes Jahr am Boden liegen wird. Warum sollen sich die Ehrenamtlichen dann jetzt noch bemühen? Also Mut machen und sagen, es kommen bessere Zeiten und bis dahin helfen wir euch.
Ja, wir haben ja Montag, dann müssen wir doch mal gut in die Woche kommen. Also leider sind 19 Minuten wieder rum. Vielen Dank, Frau Dagmar Freitag. Alle Sendungen gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de. Kann sich das jeder nochmal anschauen, auch Rückblick auf die letzte Woche. Unser Talkgast morgen ist Lars Haider. Er ist Chefredakteur beim Hamburger Abendblatt und wir freuen uns auf ihn. Klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie auch und bleiben Sie gesund alle.
Dankeschön. Tschüss. Alles Gute.
Das war 19 die DUB-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.